Ja, guten Morgen. Petra hat es schon gesagt, ich bin heute gut vorbereitet. Warum muss man das eigentlich extra erwähnen? Das verzeihe ich dir nie. Wann sagt man so etwas? Ich glaube, so ein Satz ist am ehesten zu Hause im Beziehungskontext, im Familienkontext. Solch einen Satz hört man bei zerstrittenen Familien oder bei ehemaligen Partnern. Es gibt ja Ex-Partner, die heute sich unversöhnlich aus dem Wege gehen, weil sie sich einfach mal etwas nicht verzeihen können. Und gar nicht so selten gibt es Geschwister, die nicht mehr miteinander reden oder auch Eltern, die keinen Kontakt mehr haben zu ihren Kindern. Bei meinem Vater war das zum Beispiel so, dass er bis zu seinem Tod keinen Kontakt mehr hatte zu seinem Bruder. Es ging da um das Erbe, wie so oft. Und auch um Dinge, die eigentlich vertraulich waren und die er weitergegeben hatte. Und bei meiner Frau ist das so, bei ihrer Mutter war das auch so, dass sie keinen Kontakt mehr hatte zu ihrem Bruder. Da war das so, dass dieser Bruder dem Alkohol hingegeben war und da einige Dinge getan hat, die nicht verzeihlich waren. Und der kürzlich verstorbene Altbundeskanzler Helmut Kohl, das haben wir jetzt auch alle mitbekommen, hat einerseits Deutschland geeint, Europa geeint, aber seine Familie war entzweit. Er wollte seine Söhne nicht mehr sehen bis zum Schluss. Wo Menschen sich nahe kommen und sich lieben, da kann es auch zu ganz besonders tiefen Verletzungen kommen. Je näher sich Menschen sind, desto tiefer können diese Verletzungen sein. Dieser Satz, das verzeihe ich dir nie, ist natürlich ziemlich extrem. Wie gesagt, einige von uns haben ihn vielleicht schon mal gesagt oder gedacht oder gefühlt und andere haben ihn schon gesagt bekommen. Die Sache mit der Vergebung ist auf jeden Fall keine graue Theorie oder etwas, was nur in der Bibel steht, sondern viele von uns könnten da anfangen, Geschichten zu erzählen von gelungener oder auch gescheiterter Vergebung. Auch wenn es nicht immer so dramatisch ist. Als Pastor habe ich ja oft Einblick in Familienverhältnisse, gerade wenn es um Beerdigungen geht, dann kommt da noch mal einiges hoch. Und da sehe ich auch, wie oft es doch in den Familien Entzweiungen gibt und wo es dann noch jemanden gibt, der aber gar nicht zur Beerdigung eingeladen wird. Wo etwas nicht vergeben werden kann und letztlich ist das schmerzhaft für beide Seiten. Schuld und Vergebung prägen also unser Leben. Das war nicht nur zu biblischen Zeiten so, sondern das ist noch immer ein ganz, ganz tiefes Gefühl und eine ganz tiefe Lebensrealität. Es ist sogar so, dass manchmal Sterbende erst sterben können, wenn sie nochmal mit Gott oder anderen Menschen ins Reine gekommen sind. Und dann können sie loslassen. Es kann gelingen, dass man vergibt. Petra hat das gerade erzählt aus ihrem Leben. Es kann gelingen, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Es kann auch schiefgehen. Um das Verzeihen und Vergeben soll es heute in der Predigt gehen und ich hoffe, dass wir ein wenig mehr da reinkommen und unser Herz ein wenig darauf vorbereitet wird. Ich möchte erstmal einen Blick in die Bibel werfen. Was sagt die Bibel zum Thema Versöhnung? Was ist Vergebung eigentlich biblisch? In der Bibel wird auf vielen Seiten immer wieder verkündigt, dass die gute Nachricht letztlich darin besteht, dass Gott uns verzeiht. Dass er ein guter Vater ist, der uns so sehr liebt, dass er nichts lieber tut, als uns zu verzeihen. Wir müssen da also nicht groß betteln, sondern sobald wir nur die leiseste Regung haben, ist er bereit, uns zu vergeben. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Es geht dabei darum, dass unser Herz geheilt wird, dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, dass sozusagen eine zerstörte Beziehung wieder heil wird. Das meint letztlich erstmal Vergebung und dass wir dann wieder neu ausgerichtet werden auf Gott. Das ist sozusagen das Ziel unseres Lebens und immer wenn wir in Schuld oder Sünde fallen, dann leben wir an diesem Ziel vorbei. Denn Sünde ist in der Bibel in erster Linie eine Beziehungsstörung, also nicht so der moralische Zeigefinger, sondern es wird einfach ausgedrückt, du bist aus der Liebe gefallen. Du lebst nicht mehr nach dem ersten Gebot. Das erste und wichtigste Gebot, was Jesus gesagt hat, ist: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Wenn du aus dieser Liebe herausfällst, dann lebst du nicht mehr in deiner Bestimmung und dann ist einiges schief gelaufen. Und dann folgen daraus auch Taten, die nicht von Liebe geprägt sind. Und Vergebung ist dann in erster Linie ein Handeln Gottes an uns. Damit fängt alles an, dass Gott an mir handelt und mir zuspricht: Ich mache alles neu. Du bist wieder rein. Du bist wieder reingewaschen, wie es in der Taufe symbolisiert wird. Gott will alles ausräumen, was zwischen mir und ihm steht und was zwischen mir und anderen Menschen steht. Er will das immer wieder tun. Es ist nicht so, dass man das einmal tut und dann sagt so, check, Haken hinter, das habe ich jetzt für den Rest des Lebens gemacht, sondern das ist etwas, bei mir, ich kann das so sagen, das sagen auch immer wieder andere Christen, bei mir ist das etwas, daraus lebe ich jeden Tag. Mal mehr, mal weniger, aber letztlich brauche ich das immer wieder, dass Gott mich immer wieder so leicht zurückdrückt und manchmal so richtig wieder auf den richtigen Pfad bringt. Das Ziel der Vergebung ist also erstmal die heile Beziehung zu Gott. Damit fängt alles an. Damit beginnt übrigens auch das Christsein. Wir sagen immer, das Erste, was beim Christsein das Wichtigste ist, ist die Gnade anzunehmen. Denn es ist einfach nur ein Geschenk. Gott liebt uns ohne irgendeine Leistung und das kann ich einfach im Glauben oder im Vertrauen annehmen. Dass Gott mir das schenkt, dass alles, was zwischen mir und ihm steht, einfach nicht mehr da ist. Einfach vernichtet wird. Und Gott, da kommen wir später noch drauf, hat die Möglichkeit, das wirklich zu vergessen. Es ist nicht mehr da. Schon im Alten Testament zieht sich das so durch, dass das Volk Israel immer wieder in Schuld fällt und Gott ihm immer wieder vergibt. Und auch dem einzelnen Menschen immer wieder vergeben wird. Das ist schon der große Bogen im Alten Testament. Und da genau knüpft Jesus an, wenn er kommt. Und im Neuen Testament findet das nochmal sozusagen seinen Kristallisationspunkt im Kreuz. Am Kreuz, das ist das Zeichen für die Vergebung. Das Zeichen, dass Jesus bereit war, für unsere Schuld sogar in den Tod zu gehen. Und Jesus hat ja einige Reden gehalten. Die wichtigste ist die Bergpredigt. Und inmitten der Bergpredigt steht das Vaterunser. Da wurde er gefragt, wie sollen wir denn beten? Und inmitten dieses Vaterunsers steht dieser Satz: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also in der wichtigsten Predigt, das wichtigste Gebet und davon die Mitte ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und weil das so wichtig ist, schließt Jesus an das Vaterunser noch zwei Sätze an. Er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen der Vergebung, die ich empfange, und der Vergebung, die ich weitergebe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich tue das dann aus einer Haltung der Dankbarkeit. Mir ist vergeben, so reichlich, deshalb kann ich auch vergeben. Jesus sagt, wir sollen also rauskommen aus diesem, was man in der Gesellschaft vielleicht so lebt, wie du mir, so ich dir, das wirst du mir noch büßen, sondern dass man da reinkommt in dieses, wie Gott mir, so ich dir. In Gottes Wort steht in Römer 12, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Das klingt gut, oder? Aber geht das wirklich? Ja, das geht. Ich habe das gerade wieder letzte Woche ausprobiert. Da hatte ich so einen Konflikt und habe das einfach so gelebt. Habe gedacht, ich gehe da jetzt ganz positiv ran, auch in aller Offenheit, aber auch mit viel Zuversicht, dass es gut ist, diesen Menschen zu segnen, für diesen Menschen zu beten und dann möglichst freundlich und positiv darauf zuzugehen. Und es hat eine ganz tolle Wende genommen. Ich bin deshalb überzeugt, dass es keinen machtvolleren Weg gibt als diesen Weg der Versöhnung. Das gilt für unseren Mikrokosmos, für unsere Beziehung, in denen wir leben, und das gilt für unsere ganze Welt, für den G20-Gipfel und für alle anderen Dinge, die so wichtig sind in dieser Welt. Vergebung kann das Böse tatsächlich überwinden. Rache kann das nicht. Und Jesus legt außerdem so einen großen Wert darauf, weil er sagt, wenn du nicht vergibst, dann schadest du dir letztlich selber. Das ist erstmal ein sehr egoistischer Grund für Vergebung, aber manchmal brauchen wir ja solche Eselsbrücken. Martin Luther sagt, wer nicht vergibt und in Sünde lebt, der ist verkrümmt in sich selber. Der kann gar nicht auf Gott sehen, sondern der trägt etwas Schweres auf seinen Schultern und er kann nicht aufrichtig und aufrecht durchs Leben gehen. Er hat das Gebot der Liebe, der Selbstliebe und der Nächstenliebe verletzt. Für Jesus ist das ganz wichtig, dass das zusammengehört. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu mir selbst. Wobei für mich als Lutheraner die Reihenfolge ganz wichtig ist. Es ist so, dass als erstes wir von Gott Vergebung empfangen. Wir werden beschenkt und aus dieser Fülle können wir weitergeben. Wenn wir das andersrum versuchen, sozusagen als guter Mensch zu vergeben, weil ich mir das so erzwingen will, dann wird das so krampfig wie meine Stimme. Das geht dann nicht. Wir müssen es erst empfangen und dann können wir es weitergeben. Es ist keine Leistung des Menschen zu vergeben. Das ist ein Geschenk, wenn es geschieht. Und Jesus ist unser Vorbild. Er ist so mit Menschen umgegangen. Damals gab es auch viele Menschen, gerade die Frommen, die haben gesagt, oh, mit diesen Sündern solltest du, Jesus, nichts zu tun haben. Aber Jesus hat das komplette Gegenteil gelehrt und gelebt. Er ist zu den Menschen hingegangen. Er warf ihnen nicht ihre Fehler vor, sondern er hat sie so angenommen, wie sie sind. Und er hat in ihnen schon die gute Zukunft gesehen, die sie vor sich haben, wenn sie diese Fehler lassen und bekennen. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom Zöllner Zachäus. Zöllner, die waren damals nicht gerade beliebt. Sie waren in der Regel Betrüger und so war es auch bei Zachäus. Und Jesus ist mit ihm nach Hause eingekehrt, hat mit ihm zu Abend gegessen. Und seine Jünger fanden das überhaupt nicht witzig, aber Jesus war das ganz wichtig. Und am Ende, nach dem Abendessen, sagte Zachäus zu Jesus, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, in Klammern, das hatte er, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sprach, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und es wäre niemals diesem Hause Heil widerfahren, wenn Jesus diesen Menschen gemieden hätte. Jesus ist mit ihm Abendessen gegangen und dann kam er von ganz alleine drauf. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die Mission von Jesus. Und das Gute ist, das bietet er nicht nur Zachäus an, sondern jedem von uns, auch heute. Er lässt uns ausrichten, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euer Herz verändern, egal was es ist. Den Satz, das verzeih ich dir nie, wirst du aus Gottes Mund niemals hören, sondern eher den Satz, das verzeih ich dir gerne, warum bist du nicht schon eher zu mir gekommen? Was bedeutet das konkret für den Umgang mit anderen Menschen? Wir haben vorhin diese Geschichte in der Lesung gehört. Da fragte Petrus, wie oft soll ich eigentlich meinem Nächsten vergeben? 7-mal oder 70-mal? Und Jesus antwortet 7-mal, 70-mal. Aber er meint damit, aufrechnen ist totaler Unsinn. Es geht um eine Grundhaltung der Vergebung. Es geht um ein vergebungsbereites Herz. Und wie ernst es ihm ist, das zeigt die Geschichte, die er daraufhin erzählt mit diesem Menschen, mit diesem hartherzigen Schuldner, der einen Millionenbetrag schuldete seinem König, den er nicht begleichen konnte. Und der König, der hätte ihn wirklich verkaufen können. Das war damals so üblich in die Sklaverei. Und dann fragte er ihn, hab doch Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Und der König in dieser Geschichte hat ein barmherziges Herz. Eigentlich war das eine lächerliche Bitte, denn er hätte es niemals zurückzahlen können. Aber der König ist gnädig und er lässt ihm alle Schuld, bis auf den letzten Cent. Diese Geschichte hat leider kein Happy End, gibt es öfter mal in der Bibel. Kaum kommt dieser Diener aus dem Herrenhaus heraus, trifft er einen Kollegen, der ihm einen Mini-Betrag schuldet. Was tut er, dem ihm gerade ein Millionenbetrag erlassen wurde? Er packt ihn an der Kehle und sagt, zahl mir zurück. Hab doch Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Fast die gleichen Worte werden ihm gesagt. Aber der erste Diener weigert sich und lässt ihn ins Gefängnis schmeißen, bis er ihm den letzten Heller gezahlt hat. Kein Wunder, dass der König sehr zornig wurde. Und das finden wir manchmal in der Bibel. So wird auch Jesus sehr ernst und sagt, so wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr euren Bruder oder eure Schwester nicht von Herzen verzeiht. Also auch nicht mit unterdrückten Gefühlen verzeiht, sondern von Herzen verzeiht. Jesus erzählt diese Geschichte, weil er deutlich machen will, wenn du beschenkt bist, wenn du an diesen barmherzigen Gott, der dir gnädig ist, glaubst, dann muss das dein Herz auch verändern. Dann solltest du so auch mit anderen Menschen umgehen. Das verzeihe ich dir nie, ist deshalb ein Satz, der uns vielleicht mal als Gefühl kommt, vielleicht auch mal rausrutscht, aber der keinen Bestand haben sollte in unserem Leben. Jesus möchte, dass sein Mitgefühl, seine Großzügigkeit, seine Gnade uns inspiriert und ansteckt. Es soll gelten, wie Jesus mir, so ich dir. Jesus will uns ermutigen, dass das unser Leben und unsere Gemeinschaft, unsere Familien und alles prägt. So zu leben ist nicht ganz einfach, aber es lohnt sich, das zu versuchen, immer wieder, denn es ist wirklich eine Wohltat, so zu leben. Jeder, der das mal erlebt hat, wie ein Konflikt gelöst wurde, der kann das bestätigen. Was für eine Wohltat, warum habe ich das nicht eher versucht? Wer vergibt, der tut sich selber etwas Gutes. Denn erstens, ich werde aktiv. Ich fühle mich nicht länger als Opfer, sondern ich tue etwas in diesem Konflikt. Ich gehe voran. Ich äußere meine Gefühle, wenn das möglich ist. Ich kann das irgendwie ausdrücken und muss es nicht in mich hineinfressen, sodass mir der Magen drückt. Man kann das übrigens auch an der Sprache erkennen. Wir sagen ja immer, wir tragen jemandem etwas nach. Und wer trägt dann bitte? Der, der etwas nachträgt. Und Gott sagt, ich will dich entlasten. Gib mir doch das, was du nachträgst. Und der andere, der hat es vielleicht schon längst vergessen, der weiß das vielleicht gar nicht mehr. Umso wichtiger ist es, dass man es anspricht und dass man sich und den anderen entlastet. In der Zeitung stand vor einiger Zeit, dass Forscher herausgefunden haben, dass chronischer Ärger mindestens so gefährlich ist für den Körper wie Kettenrauchen, Alkohol und fettes Essen. Also, falls Sie das schon tun, nein, also sollte man alles nicht tun. Aber das zeigt einfach, wie schlimm es ist, chronischen Ärger in sich zu tragen. Es ist also keine Übertreibung, festzustellen, dass so eine Bitterkeit, die man mit sich herumträgt, wie eine Droge lebenszerstörend wirkt. Schon um der Gesundheit willen sollten sie also vergeben. Es ist also das Beste, einander zu vergeben. Ganz ehrlich, haben Sie erwartet, dass ich etwas anderes heute Morgen sage? Aber was ist, wenn die Verletzung besonders tief war? Dann braucht es Zeit. Es ist nicht so, dass man ein Gebet spricht und zack, ist die Vergebung da. Das mag auch mal sein, so wie es auch Heilungswunder gibt. Aber in der Regel ist das ein Weg. Vergebung ist meistens ein Weg, aber es beginnt mit einer Entscheidung. Ich will vergeben. Und manchmal ist es ein sehr langer Weg. Aber es kann dann geschehen, dass ich in der Lage bin, auch von Herzen zu vergeben. Und eben nicht so einfach fromm dahingesagt, ach, das habe ich vergeben, sondern dass es wirklich mein Herz erreicht. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns dann einen Freund suchen oder einen Seelsorger, eine Seelsorgerin, wo wir das mal besprechen können. Wie komme ich weiter in diesem Konflikt? Denn manchmal sitzt der Groll doch sehr tief. Und die Erinnerungen, die wir haben, die sind mit ganz negativen Gefühlen verbunden. Und dann braucht es schon Arbeit, um die wieder voneinander zu lösen. Ich möchte uns ein Beispiel geben für besonders schwere Vergebung. Eine Geschichte aus der letzten Zeit der DDR. Vielleicht haben Sie schon mal von Pastor Uwe Holmer gehört. Er ist ein berühmtes Beispiel dafür, welch befreiende Kraft die Vergebung haben kann. Als die DDR gerade so zerstört war und das Staatsregime aufgeben musste, da ist der ehemalige Staatschef Erich Honecker tatsächlich obdachlos geworden. Und die Familie von Pastor Holmer hat sich bereit erklärt, diesen Ex-Diktator bei sich aufzunehmen. Zu Hause, haben ein Zimmer geräumt. Während sich der Hass der Bevölkerung immer stärker gegen diesen Ex-Diktator richtete, setzte Holmer ein Zeichen der Vergebung. Obwohl er es selber gar nicht leicht hatte in diesem Regime als Pastor. Als evangelischer Pastor hat er viele Schikanen erfahren müssen. Er hatte wirklich 10 Kinder und 8 davon hatten wunderbare Zensuren und wollten aufs Gymnasium, aber keins davon durfte. Und diesen Menschen, der das Regime anführte, den hatte er dann bei sich beherbergt. Und er sagte, wir hatten darüber aber keine Bitterkeit im Herzen, da wir in der Nachfolge unseres Herrn tatsächlich vergeben konnten. Im Rückblick erzählte Uwe Holmer in einem Interview mal, ich wundere mich manchmal selber über mich, dass mein alter Zorn auf die Regierung auf einmal wirklich weg war, als das Ehepaar Honecker vor mir in unserem Flur stand. Aber wissen Sie, ich lebe seit Jahren von der Vergebung meines Herrn. Wenn man schon jahrelang selber aus der Vergebung lebt, dann fällt Vergebung anderen gegenüber nicht mehr furchtbar schwer. Ich fand das ganz beeindruckend und ansteckend und mutmachend. Egal, worin wir stecken, es ist immer möglich, weil wir an einen Gott, großen Gott glauben, nicht weil wir besonders gut vergeben können. Die Frage ist also nicht, könnten Sie das auch? Hätte ich es auch gekonnt? Nein, Gott kann das. Gott kann uns das schenken. Er kann uns vergebende Liebe schenken. Vielleicht ist Ihnen, während ich so predige, schon jemand in den Sinn gekommen, dem Sie vergeben wollen oder der Ihnen vergeben sollte, den Sie um Vergebung bitten wollen. Vielleicht denken Sie, eigentlich sollte ich das ja mal tun. Dann streichen Sie einfach das Wort, eigentlich. Sie sollten es tun. Bitten Sie Gott, dass er Ihnen hilft und vertrauen Sie darauf, dass er das hundertprozentig tun wird. Wir haben so ganz feste Zusagen von Gott und eine ist, wenn es um Vergebung geht, dann bin ich an deiner Seite, dann kannst du mit mir rechnen, dann gebe ich dir die richtigen Worte, dann wird es gelingen, dann wird es besser werden, wenn du dich auf diesen Weg begibst. Damit das Ganze aber nicht einfach nur fromme Soße ist, die man so über den Konflikt gießt, und der Konflikt ist eigentlich noch da, möchte ich noch 2 Missverständnissen begegnen. Mir ist wichtig, dass Vergebung nicht bedeutet, dass man Dinge verharmlost, sondern ich finde es wichtig, wenn man ein Gespräch führt zwischen 2 Konfliktpartnern, dass man dann auch aussprechen kann, das hat mich verletzt, das sind meine Gefühle. Nicht du hast mich verletzt, sondern das sind meine Gefühle. Das hat mich verletzt. Und dass man Dinge benennen kann und dass man das auch in aller Tiefe miteinander aushalten kann. Und vielleicht hat es auch Konsequenzen für die Zukunft, mein Verhalten. Wenn es zum Beispiel strafrechtliche Konsequenzen hat, da hat Vergebung auch nichts zu suchen. Jedenfalls nicht im strafrechtlichen Sinne. Oder es kann auch sein, dass es heißt, dann gehen wir vielleicht besser tatsächlich in Zukunft getrennte Wege, aber versöhnt. Und das 2. Missverständnis: Vergebung darf auch nicht mit Vergessen gleichgesetzt werden. Wir können als Menschen Dinge niemals vergessen. Erst recht nicht Dinge, die so tief gegangen sind, dass wir echt Probleme haben zu vergeben. Wenn Vergebung geschieht, dann ist es so, dass an die Erinnerungen nicht mehr diese ganz, ganz schlimmen Gefühle geknüpft sind, sondern dass wir dann befreit sind von diesen negativen Gefühlen. Wir erinnern uns noch daran und denken, ja, das gehört zu meiner Geschichte, aber es ist vergeben, Gott sei Dank. Zum Schluss noch ein Wunsch von mir für unsere Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr von der göttlichen Kraft der Vergebung leben. Und eigentlich ist das so ein Thema, das sollte sich noch über viele, viele Wochen ziehen. Ich war gerade mit Felix Gehring in der Schweiz. Da haben wir eine Gemeinde besucht und das war ganz interessant. Die haben uns erzählt, wie es bei ihnen vor 20 Jahren aussah. Da war das so eine Gemeinde von 50, 60 Gottesdienstbesuchern und die waren untereinander total zerstritten. Und da kam ein neuer Pastor hin und der hat 2 Jahre lang über Vergebung gepredigt. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte ihn gerne nochmal genauer gefragt. Aber er sagt, ich habe jeden Bibeltext genommen, den ich nur greifen konnte. Ich habe so lange gepredigt, bis diese ganzen Konflikte gelöst waren und die Leute bereit waren und das steinerne Herz ein weiches Herz wurde. 2 Jahre gepredigt und diese Gemeinde hat sich so entwickelt über 20 Jahre, dass wir heute dahin fahren in die Schweiz, dahin pilgern, weil dort 750 Gottesdienstbesucher sind, die jedes Wochenende miteinander Gott feiern. Und das heißt nicht, dass die konfliktfrei geworden sind, aber dass Gott das genutzt hat, dass einzelne Menschen gesagt haben, ich will diesen Konflikt angehen. Ich will nicht mehr im Groll leben, ich will nicht mehr zerstritten leben, sondern ich will aufbrechen und ich will die Last loswerden. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Wir sind jetzt kein 60 Leute, die zerstritten sind, aber es gibt immer auch Konflikte, wo Menschen sind. Und ich bitte Sie, das eigentlich zu streichen und auf einzelne Menschen zuzugehen, wenn sie Ihnen in den Sinn kommen. Ich träume jedenfalls davon, von so einer Gemeinde, die nicht nur bekannt ist durch moderne Gottesdienste, was wir weit in Harburg sind, sondern wenn man da hinkommt, dann spürt man, da ist ein versöhnungsbereiter Geist, da ist eine Gemeinschaft, die was ganz Besonderes ist. Und das schließt übrigens an die nächste Woche an. Da ist das Thema Gottes Traum von Gemeinschaft. Da werde ich noch ein wenig weiter schwärmen. Vielleicht haben Sie die ganze Zeit gedacht, das ist gut, diese Predigt, das hätte mal mein Nachbar hören sollen. Dann nehmen Sie nachher eine CD mit, werfen Sie sie unauffällig ein. Aber in Wirklichkeit geht es um Sie. In Wirklichkeit meint Gott immer zuerst dich. Was kannst du tun? Was ist dein nächster Schritt? Wo ist Vergebung nötig in deinen Beziehungen? Wo musst du vielleicht nochmal auftanken? Wir feiern nachher Abendmahl. Und da ist die Möglichkeit, dass wir nochmal uns beschenken lassen von Gott, seine Vergebung zusprechen lassen und aus dieser Fülle dann weitergeben. Das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, dass dieser Satz, das verzeih ich dir nie, aus unserem Wortschatz gestrichen wird und stattdessen wir denken, fühlen und sagen, das verzeih ich dir gerne. In Jesu Namen. Amen.